Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn die das nicht so ernst meinen würden, dann könnte man eigentlich drüber lachen. Ihr habt es ja mitbekommen, ne? Am Freitag wird im Bundestag über die Ehe für alle abgestimmt. Und es ist schon bemerkenswert, wie sich einige konservative Politiker äußern und wie viel Angst sie haben um diese heilige Ehe, wie sie es nennen. Also nochmal zur Erinnerung vielleicht, wenn es die Ehe für alle gibt, dann wird die Ehe für Heteros nicht abgeschafft. Die bleibt. Gerade in Zeiten, in denen Russland, Osteuropa oder die Türkei gegen schwule Lesben und Transgender-Menschen hetzt, gibt es jetzt ein Zeichen aus Deutschland. Die Ehe für alle. Das ist seit gestern das Thema. Und wir haben mit Menschen gesprochen, schwul, lesbisch und hetero, die uns mal erklärt haben, was eigentlich ihre Haltung dazu ist. Sebastian Rams ist heute Abend wieder der Mann an meiner Seite. Ich freue mich sehr. Hallo, schönen guten Abend. Und ich bin Sonja Meschkat. Grüß euch.
Deutschlandfunk Nova.
Wer bis jetzt noch keine Meinung hatte zur Ehe für alle, spätestens seit gestern kommt ihr nicht mehr drum herum. Die Kanzlerin ist ja von ihrem ultimativen Nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Am Freitag wird darüber im Bundestag abgestimmt. Und seitdem, also seit gestern, geht es in den Diskussionen dazu sehr kontrovers zur Sache. Von Jubelfreude, Heiterkeit bis zu extremer Ablehnung ist eigentlich alles dabei. Wir haben heute mal ein paar differenziertere Stimmen dazu eingesammelt. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat telefoniert und mit unterschiedlichen Menschen über ihre Haltung zur Ehe für alle gesprochen. Unter anderem mit
Patrick Wielowiejski, schwul. Promoviert gerade zum Thema Gender Studies und Homosexualität.
Ja, das ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass das jetzt kommt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das kann in meinen Augen nur ein erster Schritt sein. Also eine wirkliche Ehe für alle würde beispielsweise bedeuten, auch Möglichkeiten zu schaffen, für andere Gemeinschaften Verantwortung zu übernehmen füreinander, etwa für Leute, die mehr als zwei Personen sind zum Beispiel. Also es gibt genug Menschen, die eben nicht nur in einer Paarbeziehung leben, sondern in einer Polybeziehung etwa. Und für die Beziehungen ist es nach wie vor nicht möglich, ja rechtlich verbindliche Gemeinschaften einzugehen.
Alexander Hoffmann, hetero, sitzt für die CSU im Bundestag.
Ich bin gegen die Ehe für alle. Es ist einfach ein Unterschied, und zwar nicht in der Schutzbedürftigkeit. Die müssen gleiche Rechte genießen, aber es gibt eben letztendlich den Unterschied, dass aus einer Ehe Kinder hervorgehen können. Die Ehe ist nach wie vor die häufigste Form menschlichen Zusammenlebens und ist damit die wesentliche Säule unserer gesellschaftlichen Entwicklung und unseres gesellschaftlichen Bestandes. Und der Unterschied erscheint mir doch so wichtig, dass ich sage, Unterschiedliches bezeichnen wir auch unterschiedlich.
Sabine Arnolds, lesbisch, Chefredakteurin des lesbischen Online-Magazins phänomenell.de.
Das betrifft viele Frauen, die zum Beispiel in kirchlichen Institutionen arbeiten. Und da wäre eine Lebenspartnerschaft immer auch gleichzeitig ein Outing gegenüber dem Arbeitgeber. Denn der Arbeitgeber sieht ja dann, wenn ich angebe, Lebenspartnerschaft oder Ehe, und dann ist ganz klar, wenn es eine Lebenspartnerschaft ist, dass es eben eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ist. Und bei einer Ehe kann ich das ja als Arbeitgeber nicht wissen. Bin ich jetzt mit einem Mann oder einer Frau verheiratet? Und wie wir alle wissen, gerade bei der katholischen Kirche, kann das durchaus arbeitsmäßig zu Problemen bis hin zu Kündigungen führen. Das hatten wir ja auch in den letzten Jahren schon.
Uwe Heimowski, hetero. Der politische Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz, ein Verein, in dem etwa 1,2 Millionen evangelische Christen direkt oder indirekt organisiert sind.
Die Position der Evangelischen Allianz ist ziemlich deutlich. Wir sind für die klassische Ehe aus Mann und Frau mit der Offenheit für eine Familie. Das ist im Grunde genommen auch das, was das Grundgesetz in Artikel 6 so beschreibt. Natürlich ist es auf jeden Fall schützenswert, dass wenn ein gleichgeschlechtliches Paar Pflegekinder hat oder wenn sie aus einer vorherigen Beziehung Kinder haben, die sie dann sukzessiv adoptiert haben, dass die genauso geschützt werden müssen wie jede andere Familie auch. Es geht uns grundsätzlich um die Idee, die normative Idee, die hinter dem Begriff Ehe steht, nämlich wo entstehen auf natürlichem Wege Kinder? Und das passiert, indem Mann und Frau miteinander Kinder zeugen. Das ist ein Unterschied sozusagen zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.
Maike Lobo, hetero, Bloggerin und Autorin.
Tatsächlich geht es mir am stärksten darum, dass ich eigentlich finde, der Staat hat sich überhaupt nicht darin einzumischen, welche Menschen in welcher Form zusammenleben und Kinder großziehen. Diese Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, die sollte meines Erachtens immer über so einer staatlichen Legitimation stehen. Gerade auch, weil ja die klassische Ehe zwischen Mann und Frau, die liegt ja in Trümmern. Also wenn man sich Scheidungszahlen anguckt, wenn man sich die Probleme von Jugendämtern anguckt, was damit mit verwahrlosten Kindern los ist, dieses klassische Ehemodell, das funktioniert ja nicht.
Bist du eigentlich selber verheiratet?
Ja, ironischerweise bin ich verheiratet. Meine Meinung zur Ehe, die hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Ich glaube, heute würde ich nicht nochmal heiraten. Einfach um ein Protestzeichen gegen die Institution zu setzen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Sebastian Rams und ich, mein Kollege heute Abend im Studio, wir haben uns gerade noch gefragt, ey, welchen Sinn und Zweck haben eigentlich Zecken so im ökologischen Gleichgewicht? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Es fällt mir einfach kein guter Grund ein.
Ja, biologisch gesehen nicht, hat Sebastian. Immer jeder Organismus irgendwo einen Sinn, weil so Parasiten wie Zecken ist die gefühlte Wahrheit, brauche ich nicht.
Ja, ich meine, dass es Fliegen und Mücken gibt irgendwie, das kann ich ja noch verstehen.
Ja, Mücken die nerven ist auch schon wieder schwierig. Ja.
Ja, aber zumindest ist es irgendwie Nahrung für andere Lebewesen und Fliegen zersetzen Nahrung und so. Ja, damit das alles so im Gleichgewicht bleibt, okay, ey, aber Zecken?
Vielleicht
Zecken,
müssen wir noch mehr über sie wissen.
Ja, Zecken nerven und Bettwanzen nerven auch und zwar ziemlich. Und wenn die zubeißen, dann tut es richtig, richtig weh. Und genau diese unangenehme Erfahrung hat jetzt ein Häftling gemacht in der Justizvollzugsanstalt in Euskirchen. Und Sebastian, du hast dir diesen Fall nochmal angesehen. Was ist dem Mann passiert?
Ja, der wurde sehr übel zugerichtet von diesen Bettwanzen, die er da meinte, gefunden oder in seinem Bett gehabt zu haben. Das sind ja auch klassische Parasiten, wie eine Zecke auch. Und die ernähren sich auch von unserem Blut. Sie sind auch sehr widerstandsfähig und kommen auch noch in den Alpen auf fast 2000 Metern vor. Die halten was aus. Der Häftling hatte davon wohl einige in seinem Zellenbett eben und in der Folge einen extrem juckenden roten Ausschlag auf der Haut. Das ist auch ein offizielles Krankheitsbild und nennt sich Zimikose. Damit ist er dann zur Anstaltsärztin gegangen und hat ja seine Wunden gezeigt. Nur, die hat ihn nicht ernst genommen und nichts gemacht.
Ja, das ist natürlich nicht so schön. Und was hat der Häftling dann gemacht?
Ja, der 28-Jährige hat dann einfach mal vor dem Bonner Landgericht geklagt, weil er dachte, so kann es ja nur auch nicht weitergehen. Und das Land NRW und der Kläger, die haben sich dann auf einen Vergleich geeinigt, den die Richter vorgeschlagen haben. Das Ende vom Lied, er bekommt 1000 Euro Schmerzensgeld für die Bisse. Nicht schlecht, aber ursprünglich hatte er 3500 Euro gewollt für Amtspflichtsverletzung.
Bettwanzen raus.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Auf einer Schiene, da kann man sich festketten. Auf einer Straße, da kann man eine Sitzblockade machen. Und an einem Fluss, naja, da kann man sich von der Brücke abseilen. Und genauso haben das heute ein paar Leute gemacht, um gegen den Castortransport auf dem Neckar zu transportieren. Seit heute ist ja zum allerersten Mal überhaupt in Deutschland ein Schiff unterwegs mit radioaktivem Müll, der in ein Zwischenlager gebracht werden soll. Da haben wir schon am Montag drüber gesprochen. Und heute, an diesem Tag, ist Nicole Heidrich, unsere Reporterin, mal bei diesem Transport ein bisschen mitgegangen, mitgelaufen und sie hat auch die Proteste beobachtet und kann uns jetzt mehr dazu erzählen. Nicole, wie sind die Aktivisten denn eigentlich vorgegangen, um diesen Castor zu stoppen?
Ja, die Aktivisten, die haben sich von der Brücke bzw. den Brücken abgeseilt. Sie hingen da mit Ketten, mit Seilen, an ziemlich langen Seilen sogar, mit Spruchbändern. Und da baumelten sie und haben damit versucht, den Castor zu stoppen, der da durchkommen sollte, in dem Moment einfach nicht durchkommen konnte. Und die Polizei hat da schon ein ganz schönes Aufgebot gebraucht, um das dann wieder, sagen wir, zu beseitigen.
Wie viele Abseilaktionen hat es gegeben heute?
Also mindestens zwei, wer weiß, ob da noch was kommt. Aber es waren zwei bisher. An der ersten Brücke, das war in Bad Wimpfen im Kreis Heilbronn, haben sich vier Aktivisten abgeseilt. Da musste das Castorschiff dann tatsächlich auch stoppen vorher. Also das war auch nicht zu sehen. Das hat schon lange, lange vorher gestoppt. Und bei der zweiten Aktion, das war eher so eine kleinere Brücke, die war in Heilbronn-Horkheim. Da haben sich zwei Aktivisten abgeseilt. Und ja, die Polizei hat das dann recht gut gelöst. Die ist jeweils mit Booten auf dem Neckar gefahren und hat dann auch mehrere Durchsagen gemacht, hat also auch dreimal gewarnt und auf die Sicherheit aufmerksam gemacht und hat dann zuerst in Bad Wimpfen bei der ersten Aktion 2 Leute runtergeholt, also erst einen und dann den zweiten. Das waren wohl die, die da im Weg hingen. Denn danach ist das Castor-Schiff wieder durchgerauscht. Die anderen beiden Aktivisten, die hingen dann da noch. Bei der zweiten Aktion in Horkheim, da hingen 2 Aktivisten von der Brücke. Aber das hat so schnell gelöst werden können von der Polizei, dass das Schiff nicht mal eine Verzögerung hatte. Also das musste auch nicht anhalten.
Was war denn dein Eindruck von den Aktivisten? Also war denen das klar? Da haben die selber damit gerechnet, dass sie gedacht haben, naja, wir müssen da halt irgendwann wieder runter? Oder haben die damit gerechnet, dass sie da eigentlich länger hängen bleiben?
Nein, ich glaube, die haben einfach nur die Aufmerksamkeit haben wollen. Das hat mir auch einer der Aktivisten gesagt. Sie glauben gar nicht, dass sie damit den Castor-Transport heute oder die anderen, die noch folgen sollen, stoppen können, sondern sie hoffen auf Aufmerksamkeit. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass so ein Transport auch gefährlich sein kann und wollen für die Zukunft quasi die Leute ins Bild setzen. Ihnen war, glaube ich, auch klar, dass die Polizei sie nach einer gewissen Zeit runterholt. Ein paar Aktivisten standen auch mit Bannern am Ufer entlang und haben das auch der Presse in die Kamera gereckt. Also in dem Fall ging es wirklich um Aufmerksamkeit. Und die Polizei, wie gesagt, die war ja auch mit einem Riesenaufgebot am Ufer und auf dem Neckar entlang unterwegs. Da waren Pferde dabei, da waren Mountainbiker dabei, da waren Hundertschaften, würde ich jetzt mal sagen. Die sind immer von Punkt zu Punkt, die für die Polizei auch wichtig waren. Also Brücken, Schleusen oder eingängige Uferpassagen. Da haben sie sich positioniert, immer wenn das Schiff entlang kam oder auch davor, und haben dafür gesorgt, dass da auch ja die Leute zugucken können, wie dieses Schiff durchfährt, aber dass auch nichts passiert. Und dementsprechend war auch an diesen Brücken die Polizei schon lange vorher zugange, und dementsprechend war das alles auch relativ bald vorüber. Also bei der ersten Brücke, würde ich sagen, hat es eine Stunde Verzögerung gegeben, bei der zweiten waren es vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, das hatte keinen Einfluss auf den Transport.
Das heißt, das Schiff wird heute auch noch ankommen beim Zwischenlager, wie geplant?
Ja, also wenn nichts mehr dazwischen kommt, wenn nichts mehr passiert, dann soll es sogar noch bei Tageslicht vor Anbruch der Dunkelheit in Neckarwestheim am Atomkraftwerk ankommen, ja.
Anti-Atomaktivisten haben heute das Schiff kurzzeitig gestoppt, das radioaktiven Müll auf dem Neckar transportiert. Nicole Heidrich hatte mehr Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was macht man, wenn man gerne ein paar Wasserkästen kaufen möchte, aber der Supermarkt liegt mehr als, sagen wir mal, 2 bis 3 Kilometer weg? Ja, man kann jetzt ganz tapfer sein und das alles so Kiste für Kiste nach Hause schleppen und ein bisschen was für seine Kondition und auch für seine Kraft tun. Man kann sich es natürlich auch ein bisschen bequemer machen und die ganzen Kästen einfach rein ins Auto und dann damit nach Hause fahren. Das ist natürlich praktisch, aber für, naja, die paar Kilometer natürlich spritmäßig nicht so richtig geil für die Umwelt. Vielleicht könnte sich das ja ein bisschen ändern, denn ab heute startet in Köln das europaweit größte Angebot für Elektro-Lastenräder, die man sich ausleihen kann. Also Lastenräder mit Elektroantrieb. Unser Reporter Sebastian Rams hat sich dieses Angebot mal genauer angesehen. Sebastian, was kann dieses Angebot? Ist das gut?
Ja, es ist nicht schlecht, also es ist keine Verschlechterung. Es stehen dir in Teilen des Kölner Stadtgebiets insgesamt 50 Elektrolastenräder zur Verfügung, die du dir ausleihen kannst. Das Ganze läuft unter dem Namen Donk-E mit Doppel-E. Wie gerade von dir erwähnt, ist das das größte Angebot dieser Art bisher in ganz Europa. Du meldest dich einfach online an, lädst die dazugehörige natürlich App auf dein Smartphone und kannst dir an einer der Stationen dann ein Elektrolastenrad buchen. Die erste Stunde kostet ja 3,50 Euro und jede weitere dann 2,50 Euro.
Okay, also ich meine, das sind ja diese Fahrräder, die dann vorne nochmal so eine Holzkiste oder sowas, ja, in der Art Schiffe drauf haben. Ne? So kleine Schiffe, mhm, genau, relativ breit. Wie sieht's mit der Reichweite aus? Also ich kann mit, ja?
Ja, das ist immer so mit die erste und wichtigste Frage bei der Elektromobilität, sei es Auto oder eben so ein E-Bike. Angegeben sind 75 Kilometer, die man mit einer Akkuladung mit dem Rad zurücklegen können soll. Und der Strom für den Antrieb, der ist dabei zu 100% Ökostrom. Nach Einschätzung von Christoph Schmidt ist Donk-E eine gute Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot von normalen Fahrrädern und Lastenrädern, die es auch schon gibt, ohne Elektromotor. Und er ist Mitglied im Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC, in Köln. Und für ihn ist das Elektrolastenrad schwer im Kommen.
Es ist so, dass bundesweit Lastenräder viel mehr genutzt werden. Das ist total im Kommen, das Lastenrad. Es wird sehr stark von Familien genutzt, die entweder komplett aufs Automobil verzichten oder zumindest den Zweitwagen ersetzen, sodass man einen großen Teil seiner täglichen Wege eben mit Fahrrad und Lastenrad absolvieren kann.
Ja, das finde ich schon interessant. Also wenn wirklich das dazu führt, dass Leute weniger Autos besitzen und damit auch natürlich dann weniger auf der Straße rumfahren, ist das per se, finde ich, auch erstmal eine gute Sache für die Lebensqualität in der Stadt.
Ich war jetzt in Berlin und ich muss sagen, da ist es mir tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen, jetzt nicht diese E-Bike-Variante, aber generell. Es sind sehr, sehr viele Menschen, ja klar, auch mit Kindern und so, mit diesem Lastenfahrrad unterwegs gewesen. Also mehr, als ich das so in anderen Städten bisher wahrgenommen habe. Was kann ich denn alles reinpacken in so ein Elektrolastenrad? Was ist mit meinen Wasserkisten?
Ja, das kann passen, muss nicht. Da musst du halt aufgucken, was du dir kaufst. Wie immer hängt es vom jeweiligen Modell ab. Wie ist die Ladekiste geformt? Da gibt es ja eher so kastenförmige, da passen die dann gut rein. Oder eben so keilförmige. Da kann es schon mal schwierig werden, zwei nebeneinander auf den Boden zu bekommen an Getränkekästen. Und Christoph Schmidt, der macht nochmal recht anschaulich, finde ich, wie viel in so ein Elektrolastenrad passen kann.
So ein typisches Lastenrad, wie es jetzt auch in den Verleih heute kommt, kann bis zu 200 Kilo Zuladung, wobei der Fahrer dazugehört, transportieren. Das ist ja schon einiges. Das sind einige Getränkekisten. 4 bis 6 Getränkekisten lassen sich typischerweise transportieren. Ich kriege in die Boxen von den Lastenrädern oftmals 2 voller Einkaufswagen rein, um eine Vorstellung davon zu bekommen.
Ja, ganz schön viel?
Ja, finde ich auch. Ja? Also natürlich, wie er sagt, man muss das eigene Körpergewicht mit einrechnen, aber da bleiben ja dann oft mehr als 100 Kilo noch über. Und in manchen Fällen kann es natürlich auch so sein, dass du in ein Auto, wenn du jetzt einen Kleinwagen hast, nicht so große Pflanzen oder was weiß ich reinpackst, weil die Karosserie irgendwann Schluss macht oder irgendwelche langen Bretter, die kann man dann vielleicht auch mit dem Lastenrad ein bisschen besser transportieren.
Gut, was ist, wenn ich sage, hör mal, ich will mir das jetzt gar nicht leihen, ich will ein eigenes Lasten-E-Bike habe, worauf muss ich achten, wenn ich das kaufen will?
Wichtig ist natürlich vor allem, dass das Rad sehr stabil ist und die Rahmengeometrie geeignet ist, um größere Lasten zu transportieren. Da gibt es halt auch Unterschiede. Und wenn du darauf achtest, sagt Christoph Schmidt, muss man schon eher ins obere Preisregal greifen, um ein sehr gutes Rad zu bekommen. Da können dann aber auch schon mal, 3.000 Euro fällig werden, nicht gerade billig. Und ein Faktor ist noch besonders wichtig, auf den solltest du dann unbedingt beim Kauf achten.
Man sollte nicht zu sehr darauf fokussieren, auf die mehrspurigen Lastenräder, also welche, die 3 oder mehr Räder haben, fühlen sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen sicherer an, weil eben ein zweispuriges Lastenrad durch diese indirekte Lenkung, die das hat, im ersten Moment vielleicht ein bisschen schwerer zu fahren ist. Wenn man es aber gelernt hat, ist es typischerweise das bessere und wendigere Rad im Alltagsverkehr.
Ja, und indirekte Lenkung, das bedeutet übrigens, dass der Lenker nicht direkt mit dem Rad in Verbindung steht, sondern dass die Lenkbewegung über eine Lenkstange dann an das bewegte Rad weitergegeben wird, über diesen langen Weg vom Lenker bis nach ganz vorne, wo das Rad eben sitzt. Und auch wenn das Lastenrad mit 2 Rädern im ersten Moment dann etwas wackeliger erscheint, braucht es in der Regel nur ein paar hundert Meter, um so ein richtig gutes Gefühl für die Lenkung zu bekommen, hat mir Christoph Schmidt auch noch erzählt.
Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Also entdeckt die dieses Elektrolastenrad auch schon für sich? Weil ich meine, E-Bikes ist ja generell echt ein großes Thema.
Ne? Ja, aber bisher nicht wirklich. Also mir wurde noch nichts zugestellt, wo einer mit so einem E-Bike angeradelt kam. Aber das könnte sich nach einer Studie des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, vielleicht ändern. Die kümmern sich auch um solche Fragen, denn danach könnten satte 23% aller Wirtschaftsfahrten, wie zum Beispiel Kurierfahrten und Lieferservices durch Lastenräder ersetzt werden. Da geht es immer um diese letzte Meile der Zustellung. Und dazu zählen dann die normalen Lastenräder, die wir so kennen, bis hin zu Lastenrädern, die sogar Europaletten transportieren können. Die gibt es auch noch, also sehr spezielle Räder.
Ab heute startet in Köln das europaweit größte Angebot für die Ausleihe von Elektrolastenrädern. Mehr Infos und Hintergründe dazu hatte unser Reporter Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das kann schon verdammt anstrengend werden. Ich spreche aus Erfahrung, wenn man 5 Minuten in der Taube hängt oder die Kobra hält oder 20 Sonnengrüße hintereinander macht. Yoga ist gut, wenn man einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin hat und so ganz vernünftig angeleitet wird. Von 350 Menschen, die Forscher der Uni Sydney befragt haben, in 2 unterschiedlichen Yoga-Studios, haben 75% gesagt, also die Schmerzen, seitdem wir Yoga machen, sind weniger geworden. Das ist natürlich gut. Allerdings kann man sich beim Yoga genauso verletzen wie bei jeder anderen Sportart auch. Und die Schmerzen, haben diese 350 befragten Menschen gesagt, die sind bei einigen Prozent von denen auch nicht unbedingt besser geworden. Wir haben uns gefragt, woran liegt das, beziehungsweise worauf sollte man achten? Und ich habe nachgefragt bei Oliver Tobolski, der Sportmediziner aus Köln. Also, welche Verletzungen sind denn typisch bei Yoga?
Ja, insbesondere sind es die, die viel zu viel machen am Anfang, ohne dass sie wirklich gut ausgebildet sind oder auch angeleitet werden. Das können tatsächlich schlimme Reizungen des Sehnenansatzes sein, im Sinne eines sehr ausgeprägten Muskelkaters. Das können tatsächlich auch mal Muskelfaserrisse sein, weil Formationen angenommen werden, Stellungen durchgeführt werden, die einfach noch nicht durchführbar sind, weil das Training noch nicht reicht, bis hin zu Rückenschmerzen, weil es eine Überlastung ist. Das finden wir tatsächlich bei Leuten, die Yoga machen, gar nicht so selten.
Und woher kommt das? Also geht es im Endeffekt darum, dass derjenige, der das jetzt noch nicht so lange macht, einfach noch nicht im Endeffekt diesen ausgebildeten Muskelapparat dazu hat, der das ja auch alles halten muss? Oder ist das auch eine Sache der Anleitung, wie gut oder vielleicht eben auch wie nicht gut die ist?
Also ich glaube, dass der zweite Punkt der wichtigere ist, weil man ja heute den Eindruck hat, naja, Yoga, das ist irgendwie, das mache ich mal so nebenbei, da gucke ich mir ein Video an oder lese ein Buch. Yoga ist ein hochkomplexe Trainingstherapie, ist ein völlig falsches Wort. Es ist ja eine Lebenseinstellung, die eben nicht nur physisch und auch psychisch Auswirkungen hat. Aber gerade das, was in Europa so auch mal unter Power-Yoga verstanden wird, in Fitnessstudios angeboten wird, das kann den Körper sehr schnell überfordern, wenn es eben nicht gut vermittelt wird oder derjenige es alleine nur mal eben so nebenbei durchführt.
Wann sollte man es denn nicht machen?
Also ich finde, wenn ich akute Schmerzen habe, sei es ein Hexenschuss, sei es irgendwas in der Hüfte, an der Schulter, dann ist Yoga aus meiner Sicht nicht gut. Wenn ich aber so chronische Beschwerden habe, Haltungsbeschwerden, immer mal wieder Verspannungen, dann finde ich, ist Yoga eine extrem gute Therapieform, eben den Körper zu aktivieren und auch zu stabilisieren.
Wann würdest du es noch empfehlen? Verspannungen? Gibt es noch einen Bereich?
Also diese ganze Thema Haltungsschwäche, wenn wir den ganzen Tag vor unserem Monitor sitzen, wenn wir den ganzen Tag eben sitzende Tätigkeit im Auto haben, dann ist Yoga wunderbar, weil ich es immer machen kann. Ich brauche kein Fitnessstudio, ich brauche keine Geräte. Ich kann es in meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer machen mit ganz wenig Aufwand. Aber ich muss eben eine Art der Führung und Ausbildung haben.
Hat dich das denn jetzt eigentlich überrascht, dass es eben diese Forscher in Sydney gibt, die gesagt haben, wir gucken uns das mal genauer an und dann feststellen, naja, bei Yoga gibt es eben auch Verletzungen?
Also überrascht, ich habe mir die Studie wirklich gerade mal angeguckt. Die ist vielleicht jetzt nicht so, dass man sie in den höchstrangigen Journals veröffentlichen würde, weil Yoga ist nicht gleich Yoga. Es gibt unendlich viele Differenzierungsformen, gerade das, was unter Power-Yoga hier in Europa gemacht wird. Und da ist es natürlich sehr inhomogen, die Gruppe. Was mich gefreut hat, war die Zahl derjenigen, die davon profitieren. Das sehe ich genauso. Ich war tatsächlich bei dieser Studie von der relativ hohen Zahl überrascht, derjenigen, die auch Beschwerden dadurch bekommen.
Wie sinnvoll ist es, dass eben dann ein Yoga-Lehrer oder eine Lehrerin vor Beginn der Stunde den Kurs einfach fragt, wer hat Probleme und wo? Wenn ich dich richtig verstehe, sehr sinnvoll.
Absolut. Also hier geht es darum, jeder kommt mit einem anderen Anspruch, kommt mit einem anderen Trainingszustand und auch mit differenzierten Beschwerden. Und da muss ich wirklich gucken, welche Übung ist für wen gut, in welcher Intensität. Gerade bei den Sportlern ist ja auch so, dass sie denken, viel hilft viel und ich mache eine Übung dann viel zu intensiv und da brauche ich jemanden, der moderierend eingreift.
Gibt es überhaupt eine Sportart, die effektiv ist und bei der man sich selten bis gar nicht verletzt?
Nein, ich glaube, es gibt so ein Gesetz, das ist das Adamsche Gesetz. Geringe Reize sind wirkungslos, mittlere Reize fördern, große oder höchste Reize sind schädlich. Und beim Sport will ich einen Reiz setzen und ich muss diesen Reiz eben im mittleren Bereich setzen. Und wenn ich diesen Reiz setze, egal ob ich das jetzt beim Yoga-Tour, beim Spazierengehen oder beim Joggen oder Boxen, dann hat das immer auch ein gewisses Verletzungsrisiko.
Was ist deine Yoga-Lieblingsübung?
Also ich finde alle Übungen, die autochthone Rückenmuskulatur, die Stützmuskulatur des Rückens trainieren und angehen. Und das geht nur über Körperspannung. Die sind wunderbar. Ich persönlich habe Schwierigkeiten, mir die Namen zu merken, aber ich kann mir immer die Muskelgruppen merken und denke immer gerade diese für den unteren Rücken, die finde ich wunderbar.
Weiß gar nicht. Ich weiß auch nur, dass Herabschauen der Hund heißt, wie die Asana so richtig, richtig heißt. Weiß ich auch nicht. Sebastian, du machst ja eh keinen Yoga, du kannst es gar nicht wissen.
Ich wundere mich, dass er sich die Namen wie Hund und so weiter nicht merken kann, aber diese ganzen Muskelgruppen, das ist ja erstaunlich.
Naja, er ist halt Sportmediziner. Was willst du machen? Also Yoga. Auch beim Yoga kann man sich verletzen, genauso wie bei jedem anderen Sport. Wieso, weshalb, warum, worauf man achten sollte, das hat uns der Sportmediziner Oliver Tobolski erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Also feiern können sie die Berliner Polizisten. Nur die Ausmaße der Feierei, die sind nicht bei allen so richtig gut angekommen. Was ist passiert? 3 Hundertschaften der Berliner Polizei, die den G20-Gipfel in Hamburg sicherer machen sollten, die Kollegen von der Polizei Hamburg unterstützen sollten, die haben ordentlich Party gemacht. Und diese Party war so wild, dass diese Berliner Polizisten jetzt nach Hause geschickt worden sind. Also es ging irgendwie um Sachbeschädigung, es ging um Sex und um Urinieren in der Öffentlichkeit. Aber, das muss man zu der Verteidigung der Berliner Polizisten an dieser Stelle sagen, sie haben das nicht im Dienst gemacht, sondern in ihrer Freizeit. Immerhin das. Natürlich gab es viel Kritik dafür, aber in Berlin sieht man die ganze Sache relativ entspannt. Sebastian Rams hat sich nochmal schlau gemacht für uns. Also wie entspannt ist das da so?
Ja, geradezu tiefenentspannt würde ich es mal nennen. Bei Facebook hat ein User zum Beispiel geschrieben, solange wie keine Nutten und Koks bestellt wurden, ist doch alles in Ordnung. Spaß und Feiern muss sein, sonst sind wir alle keine Menschen mehr. Oder, Leute, ihr braucht euch in keiner Weise zu schämen oder sonstiges. Die Kinder der Mutterstadt sind halt locker, nicht so verklemmt. Also beides Reaktionen auf einen Facebook-Post der Polizei Berlin von heute.
Hat die Polizei aus Berlin sich denn entschuldigt für das Verhalten der Kollegen, die dann eben in Hamburg gewesen sind?
Nicht direkt entschuldigt, aber sie haben eine Art Eingeständnis formuliert. Denn in dem Post heißt es am Anfang, ja, wir haben gefeiert. Und etwas später, die Feier hat auf dem abgeschlossenen Gelände stattgefunden. Dabei wurde getrunken, getanzt, gepinkelt und ja, scheinbar auch gebumst, wie es unser Pressesprecher so schön formuliert hat. Und am Ende steht da noch, PS, sorry an unsere Kolleginnen und Kollegen aus NRW. Ja, und jetzt noch ein Geschmäckle hinten dran von der Club Commission Berlin, so würde ich es dann mal aussprechen, dem Netzwerk der Clubszene unserer Hauptstadt, werden die Polizisten übrigens mit besonders offenen Armen empfangen. Sie schreiben auf ihrer Facebook-Seite, wir halten euch für die Rückkehr ein paar Gästelistenplätze in einem Club eurer Wahl bereit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Navi benutzen im Auto oder auf dem Rad übers Handy machen wir alle. Ist einfach sehr, sehr praktisch, wenn man sich nicht so gut auskennt oder irgendwo hinfinden muss, wo man noch nie gewesen ist. Das Ganze läuft dann über GPS, also das Global Positioning System. Das ist aus den USA. Und weil Europa da nicht länger hinterherhängen wollte, hat Europa ein eigenes Satellitennavigationssystem entwickelt. Und das heißt Galileo. Das ist vor einem guten halben Jahr mit fast, Achtung, 10 Jahren Verspätung an den Start gegangen. Teilweise kann man es auch schon nutzen. Und das Ziel von Galileo ist eben, dass die Navigation noch präziser werden soll, indem eben noch mehr Satelliten ins All gebracht werden. Und Europa möchte gerne unabhängiger sein von den USA. René Klesen ist der Experte für Satelliten und Navigation beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte erstmal von ihm wissen, was bitteschön ist denn jetzt das Tolle am Galileo-System? Ist es besser als GPS?
Also erstmal das Gute an Galileo ist, dass wir Europäer ein System in unserer eigenen Hand haben und wir uns nicht auf andere wie die Amerikaner mit GPS verlassen müssen. Das ist also erstmal vordergründig das wichtigste Argument, die Unabhängigkeit. Das zweite ist, wir haben mit Galileo eine sehr hohe neue Technologie verbaut und die ist präziser, führt zu einer präziseren Navigation, als wir das mit GPS heute gewohnt sind.
Und wofür ist das gut? Also, dass es präziser ist? Also, wenn ich jetzt mal an mich denke, wenn ich das vielleicht irgendwann mal nutzen sollte, was bringt mir das konkret?
Also, da gibt es verschiedene Anwendungen. Vordergründig ist es der Verkehrsbereich. Wir reden ja über das automatisierte Fahren, was in einigen Jahren kommen soll. Und es geht über eine hohe, präzise Navigation, geht das einfach gar nicht. Das wird zwar nicht alleine auf Satellitennavigation basieren. Sie brauchen auch noch Zusatzsysteme, falls auch mal was ausfällt. Aber da ist die Grundlage immer die Satellitennavigation. Ein anderes Beispiel ist, wir werden im nächsten Jahr das sogenannte E-Call-Notfallreaktionssystem haben. Da müssen in allen Autos, die in Europa gebaut werden, Chipsets mit Galileo drin sein, dass wenn Sie mit einem Auto einen Unfall haben, können Sie da so eine Taste drücken und da wird ein Notrufsignal abgesendet. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, sag ich mal, hochgenau zu wissen, auf welcher Straße oder an welchem Ort Ihr Auto genau steht.
Würde es mir denn auch zum Beispiel was bringen, wenn ich jetzt einfach in meinem Auto ein Navi habe, dass der mir irgendwie noch präziser oder genauer anzeigen kann, auf welche Spur ich wechseln muss, wenn ich jetzt irgendwie an einem Autobahnkreuz bin oder so? Ich finde, da ist es ab und zu manchmal noch nicht so ganz präzise. Wäre das mit Galileo präziser?
Also mit Galileo lässt sich sozusagen im Meterbereich navigieren und damit sind sie eigentlich im Spurbereich schon, sodass sie wirklich spurgenau wissen, wo das Auto ist.
Wo könnte man es noch nutzen? Jetzt waren wir nur beim Verkehr. Gibt es noch, gibt's noch einen anderen Bereich?
Ja, andere Verkehrsbereiche wären zum Beispiel bei der Bahn mit Satellitennavigation und einer hochpräzisen Navigation, wo Sie wissen, welche Bahn auf welchem Gleis fährt oder in Rangierbahnhöfen, wo die ganzen Züge und Waggons sich befinden. Wäre also eine ganz tolle Anwendung. Und vielleicht noch weiter in die Zukunft, wir reden ja immer mehr über Drohnen, wo man also vielleicht Pakete verschicken kann oder andere Sachen. Da ist auch eine sehr präzise Navigation ein ganz großer Vorteil.
Was müsste ich denn machen, wenn ich dieses System nutzen möchte? Brauche ich dann ein spezielles Gerät?
Genau. Also Sie haben natürlich wie viele schon Navigations- oder Smartphones, wo man navigiert. Da ist meist GPS drin, in neueren auch schon das russische System GLONASS. Und es ist so, dass die neueren Smartphones, die auf dem Markt sind und die neueren Navigationsgeräte, die in diesem Jahr 2017 auf den Markt kommen, die werden Galileo drin haben. Da kann man ganz toll im Internet bei usegalileo.eu sich aussuchen, welches Fabrikat habe ich. Da wird einem genau gesagt, ist da Galileo schon drin oder nicht.
Also das heißt, wenn ich jetzt ein Handy habe oder ein Navi, das schon 2, 3, 5 Jahre alt ist, nutzt es mir erstmal nichts, ne?
Dann nutzt das erstmal nichts. Mhm. Sie können natürlich damit auch gut navigieren, so ist das ja nicht. Aber Galileo ist da nicht drin.
Herr Klesen, wie ist es dann? Müsste ich mich denn dann eigentlich zwischen dem einen oder dem anderen System entscheiden? Oder wäre das für mich so als Verbraucher im Endeffekt der größte Vorteil, der größte Profit, dass ich vielleicht von beiden Systemen das Beste habe?
Genau, das ist eigentlich genauso, wie Sie es gesagt haben. Sie haben das Beste, indem Sie mehrere Systeme gleichzeitig nutzen. Die heutige Chipset-Technologie, die in Smartphones und Navigationsgeräten drin ist, die kann im Prinzip schon alle verfügbaren Satellitensysteme sozusagen verarbeiten. Sie navigieren also nicht mit Galileo oder mit GPS allein oder wie auch immer, sondern Sie nutzen das kombiniert. Und das führt einfach dazu, und das ist der Vorteil, gerade in Innenstädten, in Häuserschluchten, dass es heutzutage sehr schwierig ist, Satellitensignale zu empfangen, wenn man sich nur auf ein System stützt. Haben Sie aber mehr Satelliten, auf die Sie sich stützen können, ist einfach die Navigation schneller und besser, gerade in Innenstädten. Und das ist einfach der große Vorteil für den Verbraucher, mehrere Systeme gleichzeitig zu nutzen.
Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo will präziser navigieren. Was uns das bringt und wo wir das dann nutzen können, das hat uns René Klesen erklärt. Er ist Experte für Satelliten und Navigation beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Werbung für ein Sofa. Lasst uns doch eine halbnackte Frau drauflegen. Oder ein neuer Wischmopp. Verkauft sich bestimmt besser mit sexy Blick. Sex sells. Das haben wir irgendwie akzeptiert. Stimmt aber vielleicht gar nicht. Forscher der Uni Illinois haben knapp 80 Einzelstudien zu dem Thema aus 5 Jahrzehnten ausgewertet. Sie sagen, ja, Plakate, Bilder und Spots mit Sex-Appeal erregen mehr Aufmerksamkeit und bleiben eher in Erinnerung. Das heißt aber noch nicht, dass auch die Marke oder das Produkt dadurch besser wegkommen. Die Teilnehmer der Studien konnten sich demnach zum Beispiel nicht besser an die Marken erinnern. Die Autoren schreiben außerdem, dass mit dem Verkaufen, das klappt auch nicht. Werbung mit sexuellen Anspielungen habe null Effekt auf die Kaufbereitschaft. Bei Frauen komme die Werbung sogar oft negativ an. Wenn man sich Viren eingefangen hat, dann helfen meistens keine Medikamente. Aber man kann sich vorher mit einer Impfung schützen. So ähnlich ist es anscheinend auch bei dem neuen Computervirus, der seit gestern Firmen und Behörden in Europa, Russland und den USA angreift und deren Daten verschlüsselt hat. Die Impfung gegen das Erpresserprogramm, eine einzige Datei auf dem Rechner. Man legt eine leere, schreibgeschützte Textdatei mit dem Namen PERFC in den Windows-Ordner und der Computer ist immun. Das ist die Anleitung, die im Netz kursiert und die von Sicherheitsexperten bestätigt wurde. Allerdings kann der Rechner den Virus dann immer noch weitergeben. Alternative ist natürlich, einfach die aktuellen Windows-Updates durchführen. Von der Cyberattacke waren bisher zum Beispiel die ukrainische Zentralbank und der russische Ölkonzern Rosneft betroffen.
aber auch US-Unternehmen und Computer für Messungen in der AKW-Ruine in Tschernobyl. Auf den infizierten Rechnern erscheint eine Geldforderung, damit die Daten wieder freigeschaltet werden. Das entsprechende Konto ist aber schon stillgelegt. Bei einem Spaziergang durchs hohe Gras nimmt man sich manchmal unerwünschte blinde Passagiere mit. Zecken hat keiner gerne. Schließlich klauen sie nicht nur Blut, sondern übertragen auch Krankheiten. Allerdings ist ihre Spucke eine wahre Goldgrube für die Entwicklung von Medikamenten. Das schätzen Wissenschaftler der britischen Uni Oxford. Mit ihrem Speichel verhindert die Zecke, dass man den Einstich spürt, dass das Blut rundherum gerinnt und dass sich die Stelle entzündet. Schließlich zapfen uns die Tiere bis zu 10 Tage an. Solche Wirkungen könnte man auch gut gegen Herzkrankheiten einsetzen, sagen die Wissenschaftler. Sie haben in der Zeckenspucke ein Protein entdeckt, das bei Menschen mit entzündetem Herzmuskel helfen könnte. Die Forscher meinen, dass sich auch bei Herzinfarkten, Schlaganfällen und Arthritis ein Blick in den Zeckenmund lohnt. Bis zu Medikamenten ist es aber noch ein weiter Weg.
Deutschlandfunk Nova.
Das muss dann im Notfall sehr, sehr flott gehen. Die nötigsten Sachen zusammenpacken und dann eben ganz, ganz schnell raus. So passiert gestern in Wuppertal. Da mussten die Bewohner von einem 11-stöckigen Haus evakuiert werden, weil es Brandgefahr gegeben hat. Die hat bestanden. Die Fassadendämmung vom Hochhaus in Wuppertal, die soll nämlich dem des abgebrannten Hochhauses in London ähneln. Wie gut oder schlecht gedämmt sind denn Hochhäuser in Deutschland eigentlich? Ich habe mal nachgefragt bei Erik-Uwe Amaya, der ist Geschäftsführer von Haus und Grund in Nordrhein-Westfalen. Herr Amaya wird uns jetzt erstmal ein bisschen einordnen, ob man diese beiden Hochhäuser, also das in Wuppertal und das in London, überhaupt miteinander vergleichen kann.
Das kann man nicht miteinander vergleichen, denn hier, also zumindest nach den Informationen, die mir vorliegen, war das Haus in Wuppertal nicht energetisch modernisiert. Das war in London anders. Dort wurde nämlich eine Sanierung vorgenommen. Und deswegen haben wir also hier zwei völlig verschiedene Sachverhalte.
Energetisch heißt was? Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären.
Ja, energetisch modernisiert heißt, dass also dementsprechende Dämmmaterialien an der Fassade angebracht worden sind zur Wärmedämmung. Und das dient ja letztendlich dann auch der Energieeinsparung. Das ist dann mit energetischer Modernisierung gemeint. Aber das haben wir hier offensichtlich in Wuppertal nicht vorliegen, sondern da ist es ein älteres Haus, wo brennbare Materialien damals verarbeitet worden sind. Deswegen kann man jetzt also beide Sachverhalte nicht wirklich miteinander vergleichen.
Aber das klang ja jetzt gestern in Wuppertal schon relativ dringlich. Das ging ja auch recht schnell dann mit der Räumung. Können Sie das verstehen?
Natürlich ist nach so einem sehr tragischen Ereignis immer eine gewisse Hysterie festzustellen. Das heißt also, dass natürlich dann die Behörden dann besonders aufmerksam sind. Und von daher kann man das nur so erklären, dass die Wuppertaler Bauaufsichtsbehörde da so rigorose Maßnahmen getroffen hat und dann das Gebäude innerhalb kürzester Zeit evakuiert hat.
Was wird denn üblicherweise so verbaut an Dämmung in Hochhäusern in Deutschland?
Erstmal hängt es davon ab, wie hoch das Haus ist. Also es gibt so eine Regelung, dass man sagt, so ab 23 Metern, beziehungsweise alles, was unterhalb von 23 Metern ist, da dürfen in der Tat brennbare Materialien wie Polystyrol zum Beispiel verbaut werden. Allerdings bei Hochhäusern, die also darüber liegen, insbesondere auch über 60 Metern Höhe, da sind die Anforderungen an den Brandschutz sehr, sehr hoch. Also da dürfen solche Materialien gar nicht verbaut werden.
Und was verbaut man dann anstattdessen, beziehungsweise was macht man da?
Es gibt ja verschiedene Dämmstoffmaterialien. Polystyrol, das ist 30% günstiger als dann der Dämmstoff, der nicht entflammbare Dämmstoff, den man ansonsten anbringen würde. Und hier sparen natürlich dann einige Eigentümer, weil das natürlich sehr hohe Kosten sind. Und deswegen wird dann zumindest bei den Häusern, wo eben nicht der hohe Brandschutz auferlegt wird, dann günstigere Materialien.
Das heißt, es wird verbaut, weil es günstiger ist, obwohl man weiß, dass es sehr brennbar ist.
Das ist richtig. Allerdings sind diese Materialien auch zulässig und wir haben natürlich hier auch ein gewisses Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite möchte die Politik, dass energetisch modernisiert wird, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Auf der anderen Seite soll aber auch bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Und hier kann man, glaube ich, sehr deutlich erkennen, dass beides zusammen nicht funktioniert. Und da brauchen wir wirklich endlich mal politische Lösungen, um aus diesem Dilemma rauszukommen.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Polysterol zurückkommen. Ja. Also ich meine, das wird verbaut, das haben Sie gerade erklärt. Ja. Was machen denn jetzt Hausbesitzer, die das eben in ihren Häusern oder an ihren Häusern als Dämmung dran haben? Ich meine, die können ja jetzt im Endeffekt nicht einfach alles wieder runterreißen, wegwerfen und dann was anderes dran machen. Ist ja eben ein Kostenfaktor auch.
Richtig. Also das Problem ist, dass Polysterol in Deutschland tatsächlich der meistverbaute Dämmstoff ist, den wir haben. Also Millionen von Häusern sind bundesweit davon betroffen. Und ja, die Frage, was man jetzt dagegen machen kann, die sind ja schwer zu beantworten eigentlich. Es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit, dass man gewisse Sperren zwischen den einzelnen Etagen vornimmt, sodass dann ein Überschreiten der Flammen auf die anderen Stockwerke gegebenenfalls verhindert werden kann. Aber ansonsten sehe ich da durchaus große Schwierigkeiten. Das können vielleicht dann die Experten der Bauindustrie vielleicht eher beantworten.
Bei vielen Gebäuden in NRW, die weniger als 23 Meter hoch sind, ist brennbares Dämmmaterial verbaut. Das hat uns gerade Erik Uwe Amaya erklärt. Er ist Geschäftsführer von Haus und Grund in NRW. Und bundesweit soll es jetzt oder wird es so sein, dass die örtlichen Behörden sich verdächtige Hochhäuser angucken und genauer untersuchen sollen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das ist eigentlich Wahnsinn, dass das wirklich mal funktioniert hat. Und zwar von Paris oder London innerhalb von 3 Stunden nach New York fliegen. Das ging, weil es dazu ein spezielles Flugzeug gab. Die Concorde, Königin der Lüfte, hat man sie auch genannt. Aber dann ist eine dieser Concorde-Maschinen abgestürzt, und zwar im Juli 2000. Und das war dann auch im Endeffekt das Ende dieses ganz speziellen Flugzeugmodells. 3 Jahre später, seitdem müssen Passagiere ungefähr die doppelte Zeit einplanen, um zum Beispiel eben über den Atlantik zu kommen. Aber die NASA, die hat Pläne, die möchte das vielleicht bald ändern. Sebastian Rams hat sich schlau gemacht für uns. Sebastian, klär uns auf.
Ja, die NASA ist wild entschlossen sogar. Die unternimmt momentan zumindest alles dafür, ein rassiges Überschallflugzeug für den Passagierbetrieb marktreif zu bekommen. Klingen könnte das Flugzeugmodell aber nicht ganz so schön wie Concorde bisher. Läuft der Flieger unter der Bezeichnung X-Plane oder Quiet Supersonic Transport. Naja, Tech-Nerds der NASA halt, was willst du machen? Die hat jetzt eben eine Miniaturversion des X-Plane in einem Windkanal zu ihrer Zufriedenheit getestet und ist jetzt bereit für den nächsten Schritt.
Und wann soll das fertige Flugzeug, in dem dann auch Passagiere sitzen können, im Maßstab 1:1 tatsächlich abheben?
Ja, da müssen noch ein paar andere Schritte folgen, denn erste Tests sind wohl nicht vor 2021 möglich. Interessanterweise wollen die Verantwortlichen aber schon jetzt wissen, wie sich das Durchbrechen der Schallmauer denn anfühlen bzw. anhören soll. Bei der Concorde, da gab es dann immer einen typischen Doppelknall zu hören. Also ich bin leider nie mitgeflogen, aber so wird es berichtet. Und der X-Plane-Flieger, der soll aber viel leiser daherkommen und nur, so die NASA, einen weichen Schuss, vielleicht ich weiß es nicht, abgeben Vorteil. So könnte,
weicher Pups, so klang das gerade.
Genau. So könnte X-Plane dann aber eben auch über bewohntes Gebiet fliegen und wäre dann natürlich noch ein bisschen schneller. Nicht schlecht.
3 Stunden? Ich bekomme, was habe ich verpasst eigentlich damals? War ich schon geboren zu der Zeit?
Ja, ich hoffe doch.
Oder ich habe es verdrängt, erfolgreich. Also vielleicht bald wieder schneller von zum Beispiel Paris oder London aus nach New York. Nicht mehr in 6, sondern vielleicht in 3 Stunden. Die NASA hat auf jeden Fall Pläne dazu. Und das war die Redaktionskonferenz. Sebastian Rams und ich sagen tschüss. Auf Wiedersehen und verabschieden euch. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.